Deutschlandfunk Nova 100.
Manchmal sind es ja die Menschen, die wir kaum kennen, denen wir für immer dankbar sind. Menschen, von denen wir nicht viel wissen, die uns trotzdem tief bewegt und tief verändert haben. Die in einer existenziellen Situation an unserer Seite waren, geholfen haben. Sandra Döther erzählt jetzt die Geschichte von einem Menschen, der ihr und ihren Liebsten zur Seite stand an drei sehr schwierigen Tagen.
Also, als ich zum ersten Mal mit dem Frank Kruse telefoniert habe, da ist mir echt eine riesige Last von der Seele gefallen. Ich hatte da schon eine Menge Telefonate hinter mir und ich habe mich von einer Stelle zur nächsten gehangelt und meistens war ich aber hinterher gar nicht viel schlauer. Alle anderen, die ich bis dahin angerufen hatte, die hatten immer sowas gesagt wie, nein, wir sind nicht zuständig oder tut uns leid, aber das machen wir wirklich nur noch bei Leuten, die wir schon seit Jahren kennen. Frank Kruse, der hat es anders gemacht. Der hat einfach nur gesagt, geben Sie Bescheid, wenn es soweit ist und ich mache das. Das kriegen wir schon hin. Und ich dachte, echt ein cooler Typ. Dann habe ich erstmal geheult, also vor Erleichterung. Es war nämlich die erste gute Nachricht und zwar seit Wochen, weil ich hatte endlich jemanden gefunden, der bereit war, meinem Vater beim Sterben zu helfen. Zu dem Zeitpunkt war uns allen klar, mein Vater würde nicht mehr lange leben. Er war 84 Jahre alt und er war schon oft krank gewesen, seit vielen Jahren immer wieder. Und jetzt, seit 2 Monaten ungefähr, konnte er auch gar nicht mehr aus dem Bett raus. Es war dann ein stetiges Hin und Her zwischen Krankenhaus und Zuhause, immer wieder. Und an einem Morgen im Januar, da war er gerade wieder zu Hause, da hat er zu meiner Mutter gesagt, ich will nicht mehr leben. Die einzige Perspektive, die er da noch sah, war, dass er es vielleicht noch mal irgendwann mit dem Rollstuhl vom Schlafzimmer bis ins Wohnzimmer schafft und in den Garten gucken kann. Ehrlich gesagt, ich habe überhaupt nicht damit gerechnet, dass das so ein Schock ist für mich, wenn er das sagt. Also für uns alle. Weil eigentlich konnten wir ihn ja verstehen. Also meine beiden Schwestern und ich, wir konnten ihn verstehen zumindest. Meine Mutter, die konnte das damals noch gar nicht akzeptieren. Und dieser Satz, ich will sterben, der war echt heftig. Und dann hat er aber eine schwere Lungenentzündung bekommen und mit der ist er dann wieder ins Krankenhaus eingeliefert worden. Jedenfalls hat er sich da halbwegs die Seele aus seinem wirklich schwachen Leib gehustet. Es war schwer auszuhalten, das anzusehen. Und da haben wir, glaube ich, erst kapiert, welche Quälerei dazu gehören kann, wenn man stirbt. Es war verabredet, dass mein Vater zu Hause sterben kann, also wenn es irgendwie möglich ist. Und wir wussten dann halt, okay, er braucht jetzt Hilfe dabei. Und wir brauchen die eigentlich auch. Also wir brauchen jemanden, der uns sagt, wie wir unserem Vater helfen können. In der Stadt ist das eigentlich kein Problem mehr. Da gibt es die sogenannten SAPVs, das sind die spezialisierten ambulanten Palliativteams, die kommen dann zu einem nach Hause. Aber auf dem Land keine Chance. Na, und da kam dann halt Frank Kruse ins Spiel. Das Haus meiner Eltern, das steht in so einer Bungalow-Siedlung aus den 60ern, in so einem mittelgroßen Ort irgendwo am Niederrhein. Es ist sowas wie der Reihenhaus-Klassiker. Das Gästeklo ist direkt neben der Haustür und dann kommt ein Flur und dann kommt man ins Wohnzimmer. Das ist relativ groß, der Garten ist auch groß, aber der Rest dieses Hauses, alle anderen Zimmer, das ist ziemlich klein und ziemlich eng beieinander. Und in diesem Haus hatten wir echt eine glückliche Kindheit, meine beiden großen Schwestern und ich. Und hierher ist mein Vater zurückgekommen, als dann die Ärzte gesagt haben, okay, sie sind zumindest transportfähig. Und das war dann der Moment, als wir bei Frank Kruse angerufen haben und das Zeichen gegeben haben, okay, jetzt ist es soweit. Und das war, ich weiß es noch genau, ein Morgen, Ende Februar, nämlich der Karnevalsdienstag. Irgendwie hatte ich mich in den letzten Wochen schon dran gewöhnt, wie mein Vater aussieht. Der hatte eine unglaublich spitze Nase bekommen und das Gesicht, das war auch sehr eingefallen. Und als ich dann zu meinen Eltern kam und zu ihm ins Zimmer ging, da habe ich auf dem Tischchen am Pflegebett ein Messingkreuz liegen gesehen. Und ich war echt überrascht. Ich habe das in die Hand genommen, dieses Kreuz. Und ich habe ihn ehrlich gesagt fast ein bisschen spöttisch gefragt. Na, Papi, wie ist es denn dazu gekommen? Zu der Zeit konnten wir kaum noch verstehen, was er sagt. Also er konnte die Worte einfach nicht mehr richtig formen. Das fiel ihm total schwer. Aber irgendwie hat das doch geschafft, mir diese kleine Geschichte zu erzählen. Dass ihm das Kreuz über der Zimmertür im Krankenhaus total gefallen hatte und dass er, kurz bevor er abtransportiert wurde mit dem Krankentransport, dass er dieses Kreuz den Krankenschwestern abgeschwatzt hat. Eigentlich, hat er mir erzählt, hätte er 10 Euro dafür zahlen müssen. Aber Bargeld hatte er da gar nicht mehr im Krankenhaus. Mein Vater, der echt der größte und ungläubigste Atheist vor dem Herrn war und noch dazu ein mehr als korrekter Mensch, der konnte nämlich noch nicht mal eine Parkuhr eine Minute lang überziehen, der musste immer runterrennen und nachzahlen. Dieser Mann, der hatte also jetzt Schulden gemacht, um an ein christliches Kreuz zu kommen. Wir hätten da früher wirklich drüber gelacht zusammen, weil das ja schon sehr absurd war. Aber jetzt kam es mir gar nicht mehr so absurd vor. Vielleicht wollte mein Vater, das habe ich mir hinterher gedacht, einfach nur sicher gehen, dass er alles richtig macht. Also wenn er da oben an der Himmelspforte ankommt, dass er da nicht mit leeren Händen steht und dass er vielleicht sagt, ja, na, vielleicht ist da ja doch noch was. Und vielleicht brauche ich dieses Kreuz dafür. Und vielleicht hat ihn das Kreuz auch einfach nur getröstet, das hoffe ich natürlich. Dann haben wir eigentlich den ganzen Tag lang nur noch gewartet auf Dr. Kruse. Der hat eine Hausarztpraxis in meinem Heimatort und der ist aber auch noch ausgebildeter Palliativmediziner. Mein Vater wusste das gar nicht. Der wusste nur, es kommt jetzt ein Arzt, der nicht sein langjähriger Hausarzt ist, weil der wollte das nämlich nicht machen. Der wollte meinen Vater nicht begleiten. Und wir hatten es aber gar nicht geschafft, meinem Vater zu erklären, da kommt jetzt einer, der dir beim Sterben hilft. Und gegen 7 abends hat es dann endlich geklingelt.
Kannst du dich denn erinnern, wie das war, als du den Kruse zum ersten Mal gesehen hast?
Naja, ich war natürlich sehr gespannt, wer kommt da zur Tür rein. Also jetzt kein feingliedriger, smarter Typ oder irgendwas, das ist ein richtiger Kerl. Bei dem hatte man das Gefühl, der kann zupacken. Er war ja mein Strohhalm, an den ich mich geklammert habe.
Hast du dem getraut?
Das Vertrauen musste der erstmal gewinnen, meine ich. Er kam da so vorschreien und sagte uns ja hier das und das und das, die Medikamente, zack, 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 das dann, das dann, das dann. Und ich wusste ja gar nicht, dass so viele Medikamente vonnöten sind, um einen Menschen ins Sterben zu begleiten.
Frank Kruse, der ist so ungefähr Anfang, Mitte 50 und der kam in einer Wolke aus Zigarettenqualm zur Tür rein. Also der hat wirklich so gerochen, als hätte er kurz vor der Haustür nochmal schnell eine Kippe ausgedrückt. Naja, wir haben kurz ein bisschen gestutzt vielleicht und dann haben wir uns zu dritt an den runden Eichentisch gesetzt, der da in dem Wohn-Esszimmer meiner Eltern steht. Die Tür zum Flur Richtung Schlafzimmer, die haben wir zugemacht. Wir haben einfach nicht gewollt, dass mein Vater mitkriegt, was wir da jetzt besprechen.
Also wir wussten, sie kommen irgendwann an dem Abend. Dann kamen sie und ich hatte schon Medikamente besorgt. Mhm. Und dann haben sie uns die da so hingestellt. Tak, 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 das ist gegen das, das ist gegen das. Und meine Mutter kriegte solche Augen und sagte auch später, das hätte sie total überfordert.
Das ist klar, wir machen ja gerade aus dem Wohnzimmer eine Intensivstation, ne?
Das heißt aber, Sie sind bei uns in das Wohnzimmer gekommen. Wie haben Sie dann entschieden oder was haben Sie wahrgenommen?
Ich bin davon rausgegangen, dass hier auch Leute sind, die klug sind. Also, verstehen Sie, die da reinwachsen werden. Aber ich musste sie damit konfrontieren. Das geht leider nicht so, indem ich mich dann hinsetze und den ganz Empathischen dann spiele.
Also, wir haben bestimmt eine halbe Stunde da gesessen, der Dr. Kruse, meine Mutter und ich. Und der Kruse hat uns alle Medikamente, die da standen, genau erklärt. Ausführlich und vollständig, so heißt das im Medizinerjargon. Und was für uns schwierig war oder ungewohnt, das war, was er zum Schluss gesagt hat. Nämlich diesen einen Satz, den er uns mit auf den Weg gegeben hat. Das wird jetzt hart werden für Sie, hat er gesagt. Aber Sie werden später sagen, das war eine Bereicherung. Und was genau der damit gemeint hat, davon haben wir zu dem Zeitpunkt eigentlich überhaupt keine Ahnung gehabt.
Ja, und dann sind wir halt in das Schlafzimmer gegangen zu meinem Vater. Und was für mich total bewegend war und bis heute ist, dass Sie im Grunde genommen meinem Vater das letzte Lächeln in seinem Leben aufs Gesicht gezaubert haben. So in der Art, wie Sie auf ihn zugegangen sind. Also da habe ich ihn nochmal strahlen sehen.
Jetzt kriege ich aber eine Gänsehaut, verstehen Sie?
Ja, aber so war es tatsächlich. Ja. Wie haben Sie das wahrgenommen?
Das sind vielleicht menschliche Interaktionen. Der hat auch gespürt, der hat mich auch angenommen. Verstehen Sie, ohne große Worte. Ich habe den berührt, verstehen Sie, da habe ich auch keine Scheu, ich habe ihn angefangen. Und das ist eine herzliche Aufgabe, Punkt, Ende, aus. Und die gibt es, seitdem es Menschen gibt. Das ist was ganz Ursprüngliches. Verstehen Sie? Und das ist auch die Energie. Er hat das gemerkt und da hat er gelächelt. Und mir ist es wahrscheinlich genauso gegangen.
Wir haben also an diesem Dienstagabend dann an dem Bett gestanden von meinem Vater. Und ganz komisch, da war die Stimmung fast so was wie heiter. Das hat ganz viel auch mit Frank Kruse zu tun gehabt. Der hat nämlich uns vorher ausführlich gefragt, was mein Vater so für ein Mensch ist. Und dadurch konnte er meinen Vater auf ganz wichtige Erlebnisse in seinem Leben ansprechen. Und mein Vater, der war da irgendwie noch mal aufgeweckt, hatte ich das Gefühl, für seine Verhältnisse zumindest. Und der hat noch mal in diesem Moment alle Kraft aufgebracht, die er irgendwie noch hatte, um an dem Gespräch teilzunehmen. Und nach einer Stunde oder so ist der Kruse dann wieder gefahren. Und morgen, hat er gesagt, kommt er wieder am nächsten Abend. Und bis dahin hat er uns dann halt seine Handynummer dagelassen und wir hätten ihn auch jederzeit anrufen können, also auch nachts. Die Medikamente, die standen weiter auf dem rechteckigen grünen Tablett im Esszimmer auf dem Tisch. Und das war wie eine Erinnerung daran, was noch alles kommen konnte. Also was da stand, war zum Beispiel ein Mittel gegen Übelkeit, eins gegen Schmerzen, eins fürs Herz, eins gegen Atemnot, Tabletten gegen Angst und Tropfen gegen große Angst. Scheuen Sie sich nicht, etwas gegen die Angst zu geben, das hat uns Frank Kruse noch gesagt. Trauen Sie sich, geben Sie ihm was. Naja, und dann kam halt die Nacht.
Da war es aber auch noch nicht so dramatisch, oder?
Doch schon, eigentlich schon, weil er immer aus dem Bett wollte. Er wollte ja immer aus dem Bett und Fahrrad fahren.
Ja, das stimmt, ja.
Da war er sehr unruhig. Und da haben wir auch gesagt, so eine Nacht, das schaffen wir wahrscheinlich nicht nochmal. Mhm.
Diese Nacht, die war echt hart. Also mein Vater, der hat sich verfolgt gefühlt und der wollte ständig aus dem Bett. Und ich habe mich gefragt, ist das Todesangst? Ich hatte gelesen, ich hatte mir vorher sowieso einiges angelesen über das Sterben. Ich hatte ja keine Ahnung. Und da habe ich halt gelesen, Sterbende können sehr unruhig sein. Und genauso war es bei meinem Vater. Immer wieder mussten wir ihn festhalten. Oder wir mussten ihn umbetten. Oder wir mussten ihn wieder hinlegen, weil er sich freigestrampelt hatte. Stundenlang mussten wir das machen. Es blieb uns nichts anderes übrig, als an seinem Bett zu sitzen, abwechselnd, und auf ihn aufzupassen. Sein Atem, der ging da sehr, sehr schleppend. Manchmal waren die Pausen so lang, dass ich gedacht habe, jetzt ist er tot, jetzt ist er wirklich tot. Aber das war er gar nicht. Er hat nach Dingen gegriffen, immer so mit der Hand in die Luft hat er gegriffen, als wäre da irgendwas. Und er hat auch gemurmelt. Also er hat gesagt, ganz leise, dass er nach Hause will. Und zu Anfang, da habe ich ihn noch irgendwie vielleicht blöde korrigiert. Da habe ich dann gesagt, aber du bist doch zu Hause, Papi. Aber das hat ihm nicht geholfen. Und irgendwann habe ich dann kapiert, okay, ich habe zu ihm gesagt, mach dir keine Sorgen, Papi, wir bringen dich nach Hause. Und dann hat er zwar genickt, aber an der Art, wie er das gemacht hat, da habe ich, glaube ich, erkannt oder gemerkt, er versteht mich gar nicht. Aber trotzdem, in seinen Augen habe ich eine Dankbarkeit gesehen dafür, dass ich da bin. Ich habe einfach nur da gesessen und seine schöne, weiche Hand gehalten. Mein Vater hatte immer sehr schöne Hände. Und das war aber ziemlich neu, weil unser Verhältnis war nicht besonders innig. Also wir hatten schon ein gutes Verhältnis. Mein Vater zum Beispiel hat sich immer für mein Leben interessiert, was ich so mache, vor allem im Job. Und er war vor allem ein sehr großzügiger Mensch. Er war ein konservativer Mensch, aber überhaupt nicht engstirnig. Und irgendwie war er weltoffen. Und ich glaube, das hat er da gehabt, dass er als junger Mann in New York gelebt hat und in London und in Paris. Aber innig, das waren wir eigentlich nicht miteinander. Und zuerst, glaube ich, hat das einfach so geschehen lassen, wenn ich seine Hand genommen habe. Aber als Stefanie, meine Freundin, die war auch mal dann da, die hat ihn dann gefragt, sag mal, Jochen, was hilft dir denn in dieser beschissenen Situation. Und da hat er wie aus der Pistole geschossen, gesagt, wenn die Sandra meine Hand hält. Und irgendwann war es dann so, dass wann immer sich jemand zu ihm ans Bett gesetzt hat, also ich oder meine Mutter oder eine meiner beiden Schwestern, dann hat er gesagt, gib mir deine Pfote. Und dann haben wir einfach stundenlang da gesessen und die Hand gehalten. Und ich glaube, da haben wir noch mal eine Menge nachgeholt. Das war echt eine heftige Nacht. Und am nächsten Morgen bin ich dann trotzdem nach Köln gefahren zur Arbeit, obwohl ich total gerädert war. Ich habe, glaube ich, das Gefühl gehabt, ich will so lange tun, als wäre alles normal. Was ja absoluter Quatsch ist in so einer Situation. Und als ich abends wieder zurückgekommen bin zu meinen Eltern, da war auch meine Schwester Katja da. Und die sagte mir gleich an der Tür, es sieht nicht gut aus. Der Kruse hat einen Ultraschall gemacht und die Lunge meines Vaters ist voller Wasser. Und damit hatte eigentlich niemand gerechnet, so wie er aus dem Krankenhaus entlassen worden ist. Er droht jetzt zu ersticken, hat der Kruse gesagt. Und er spritzt ihm jetzt so ein Entwässerungsmedikament. Und dann geht's meinem Vater erstmal besser und so war es auch. Und trotzdem, und ich weiß nicht genau, warum das so war, sind wir da unsicher geworden.
Dann haben wir uns auch gedacht, wir kennen ihn doch gar nicht.
Klar, Zweifel gehören immer dazu.
Was ist, wenn das ein Scharlatan ist und der hat irgendwie einfach Spaß dran, dass die Leute sterben? Jetzt so ausgedacht.
Da muss ich mit leben, verstehen Sie? Aber da sind wir darauf vorbereitet, klar.
Wir hatten also Zweifel, ob das alles so richtig ist, was der macht. Und mit diesen Zweifeln sind meine Mutter und ich dann in die nächste Nacht gegangen. Mein Vater war wie in der Nacht vorher auch wieder sehr, sehr unruhig. Und was mich echt berührt hat und irgendwie auch mitgenommen hat, meine Mutter, die sah so erschöpft aus nach all diesen Monaten. Und trotzdem, die war so unendlich liebevoll mit ihm und so geduldig. Das hat mich fast fassungslos gemacht. Das hat mich total berührt. Mein Vater hat dann zu dem Zeitpunkt schon so undeutlich gesprochen, dass wir eigentlich gar nicht mehr verstehen konnten, was er uns sagen will. Das war fast wie bei so einem Baby, bei dem du ja auch nur erahnen kannst, was es eigentlich will. Und wo sich das, was man auch tun kann, ja eigentlich sehr beschränkt auf so ein paar Grundbedürfnisse. Also du fragst dann, hast du Durst? Tut dir was weh? Oder ist dir zu warm? Oder ist dir vielleicht eher zu kalt? Und ich hatte das Gefühl, mein Vater ist eigentlich längst auf dem Weg in eine andere Welt. Und wir konnten ihn zwar nicht verstehen, aber wir haben da dann in dieser Nacht verstanden, dass er Angst hat. Und da haben meine Mutter und ich uns dann entschieden. Dann haben wir ihm erst eine Tavor-Tablette gegeben, in den Mund gelegt, so eine, die man nicht schlucken muss, weil er das ja nicht mehr konnte, sondern eine, die sich selber auflöst. Mein Vater hat sich aber weiterverfolgt gefühlt und er hat gestöhnt und mit den Händen herumgefuchtelt. Und dann haben wir ihm halt noch eine halbe Tablette hinterhergegeben. Das hatte uns der Dr. Kruse gesagt, dass wir das machen sollen als erstes. Die Angst bei meinem Vater ging aber trotzdem nicht weg. Und es war so, wären wir zu diesem Zeitpunkt in einem Krankenhaus gewesen, dann hätten wir spätestens jetzt auf die Klingel gedrückt. Und wir hätten die Nachtschwester gerufen und dann hätten wir alle um das Bett herum gestanden wahrscheinlich, vielleicht sogar bei Neonlicht. Und dann hätten wir die Schwester angeguckt und dann hätten wir sie gefragt, was muss man jetzt tun? Oder wir hätten verlangt, tun Sie was, tun Sie doch bitte was. Und wir hätten wahrscheinlich auch gefragt, ist das normal, was hier passiert? Was bekommt er denn eigentlich noch mit? Aber wir waren halt allein mit unseren Fragen. Wir haben da zu zweit gestanden, mitten in der Nacht in dem Schlafzimmer in einem Reihenhaus und die Leute um uns herum, die haben wahrscheinlich alle tief und fest geschlafen. Und wir wussten aber, wir müssen jetzt was tun. Und dann haben wir uns halt getraut. Das heißt, wir haben die Tropfen geholt von dem grünen Tablett und wir haben sie meinem Vater gegeben auf einem kleinen Teelöffel. 20 Stück, alle 2 Stunden. Und zwar genauso, wie es uns Dr. Kruse gesagt hatte. Und wir haben es auch genauso dokumentiert. Zum Glück war mir da, glaube ich, nicht so klar, wie es mir heute ist. Wir nehmen meinem Vater jetzt zwar die Angst, aber wir nehmen ihm auch das Bewusstsein komplett. Weil von da an war er für uns nicht mehr erreichbar. Er hat nicht mehr gesprochen und er hat auch die Augen nicht nochmal geöffnet. Obwohl er dann ganz ruhig geworden ist, mein Vater, haben wir uns weiter an seinem Bett abgewechselt. Und ich habe dann da in dem dunklen Zimmer gesessen. Es war nur die Straßenlaterne, die da reingeschienen hat. Und es war alles still. Und ich habe nur noch seinen Atem gehört. Wie eine Maschine hat er da gelegen. Es war ein ewiges Rasseln. Und er hat nicht mal mehr meine Hand zurückgedrückt, wenn ich seine gedrückt habe. Und ich habe mich gefragt, als ich da gesessen habe, wie lange schaffe ich das eigentlich noch? Also wie lange schaffe ich es noch, da zu sitzen und mir dieses Rasseln anzuhören und ganz genau hinzuhören? Verändert sich der Atem oder bleibt er gleich? Ändert sich sein Gesichtsausdruck? Ist das überhaupt noch mein Vater, habe ich mich auch gefragt. Oder ist er längst woanders eigentlich? Und wie geht es zu sterben? Das wollte ich auch wissen. Aber ich habe mich dann auch gefragt, werde ich es denn dann aushalten, wenn es soweit ist? Und gleichzeitig habe ich gedacht, was haben wir für ein Glück? Wir haben es warm, wir sind sicher. Mein Vater ist nicht allein und ich bin es auch nicht. Und wir sind beide in einem Alter, in dem der Tod einfach zum Leben dazugehört, so ganz natürlich. Und das ist traurig, aber es ist nicht tragisch. Und irgendwie kam mir dann der Gedanke in den Kopf, es ist hier fast so wie Sterben Deluxe. Ich weiß nicht, ist das dann zynisch, sowas alles zu denken oder irgendwie unpassend? Mein Vater, der war dann so ohne Leben zu dem Zeitpunkt. Sein Atem war so schwer, dass wir am nächsten Morgen dann meine Schwestern angerufen haben. Und wir haben ihnen gesagt, kommt vorbei, um euch zu verabschieden. Am Nachmittag war dann fast die ganze Familie da. Wir wohnen alle nicht so weit entfernt von dem Haus meiner Eltern. Und auch drei meiner Neffen waren dabei. Wir hatten gehofft, dass mein Vater dann vielleicht nochmal das Bewusstsein wiederbekommt, wenn die Medikamente aus der Nacht so ein bisschen die Wirkung verloren haben. Aber das ist eben nicht mehr passiert. Dr. Kruse kam dann nochmal vorbei am Abend und er hat meinem Vater ein Morphinpflaster auf den Rücken geklebt. Und er hat ganz lange mit uns gesprochen und das war auch wichtig. Meine Schwester Svenja, die musste dann am Abend mit ihren Söhnen wieder nach Hause fahren. Und dann kam sie aus dem Schlafzimmer heraus und war tränenüberströmt. Und sie hat es wahrscheinlich geahnt, dass sie sich gerade für immer von unserem Vater verabschiedet hat. Katja, die ist da geblieben. Und wir haben uns dann wieder an den Esstisch gesetzt, wo auch das Tablett mit den Medikamenten stand. Und wir haben was gegessen. Und ich weiß noch genau, es gab den Linsensalat, den meine Mutter oft macht. Und Katja hat auch gesagt, ich will jetzt einen Schluck Wein trinken. Und ich habe noch gesagt, Katja, so eine Nacht, die stehst du nicht durch mit Alkohol. Aber trotzdem, wir haben was getrunken und wir haben sogar ein bisschen gelacht, obwohl wir wussten, der Tod, der kommt jetzt näher. Und diesmal haben wir die Türen zu meinem Vater auch nicht zugemacht, sondern die standen offen und wir konnten meinen Vater die ganze Zeit atmen hören. Ja, und dann haben wir halt wieder die Nachtschichten verteilt. Und irgendwann saßen Katja und ich dann doch zu zweit am Bett. Und wir hatten meinem Vater eine Kerze angezündet und nur hin und wieder miteinander geflüstert.
Ich habe dann ja auch irgendwann gesagt, Katja, ich kann einfach nicht mehr.
Ja.
Und dann habe ich ja gedacht, okay, und Katja ist stark genug, die wird es schaffen.
Aha.
Und ich muss nicht mehr dabei sein.
Du willst gar nicht dabei sein?
Nee, ich nicht wollen, aber nicht dabei sein müssen.
Ja.
Weil ich auch gemerkt habe, bei mir ist jetzt körperlich so eine Grenze erreicht.
Ja.
Oder vielleicht auch psychisch.
Ich glaube, der Körper würde noch länger durchhalten, sondern aber es ist diese psychische Belastung.
Dieses immer auf den Atem hören,
der sich auch
nicht verändert
und nicht verändert. Und denken, leidet er jetzt noch oder was ist überhaupt los und wie lange soll er noch, wenn er leidet, so leiden?
Ich bin dann ins Wohnzimmer gegangen, da hatte ich mir eine Matratze hingelegt zum Schlafen und ich bin sofort eingeschlafen und zwar ziemlich tief, glaube ich. Und dann stand aber plötzlich Katja neben mir. Und die hat mich gerufen, irgendwie so leise und ruhig und irgendwie aber auch dringend. Und dann hat sie gesagt, komm, ich glaube. Draußen war es stockeduster, es war 5 Uhr am Freitagmorgen. Im Schlafzimmer hat dann nur diese eine Kerze gebrannt. Meine Mutter und meine Schwester, die haben meinem Vater die Hand gehalten, als er seinen letzten Atemzug getan hat, als er starb. Und ich stand da in meinem Schlafanzug am Fußende des Bettes. und ich habe uns beobachtet, wie wir dabei zusehen, wie mein Vater stirbt. Die beiden anderen haben sofort fürchterlich angefangen zu weinen. Und ich konnte aber gar nicht mehr weinen. Ich war irgendwie wie abgeschnitten, also von allem, total abgeschnitten. Weil es war auch so absurd, dass mein Vater jetzt tot sein sollte.
Aber wir haben ja fast noch gelacht, ne?
Weil wir nicht wussten, ob er wirklich
tot ist.
Und dann waren wir uns nicht sicher. Und
den Spiegel haben wir auch noch geholt. Ja. Katja hat ihren Taschenspiegel geholt.
Das war dann eigentlich fast wieder, ach, ich weiß gar nicht.
Wahrscheinlich waren wir einfach richtig am Ende mit unseren Nerven. Denn Katja, die hat tatsächlich in dem Moment gesagt, das ist ja hier wie Sterben für Anfänger. Und wir haben meinem Vater den Spiegel vor den Mund gehalten, um zu gucken, ob er doch noch beschlägt. Aber das tat er nicht. Und was wir dann gemacht haben, das war, wir haben erstmal alles weggeräumt, was nach Krankheit aussieht. Also die ganzen Medikamente, Schnabeltasse, alles weg. Weil wir wollten das Zimmer für meinen Vater wieder schön machen. Und das Messingkreuz, das da ja auch noch lag, das haben wir ihm dann auf die Brust gelegt. Unter die Hände. Und die Bettdecke haben wir dann darüber gezogen, weil mein Vater hat immer unheimlich schnell gefroren. Das Verrückte ist, es war alles richtig furchtbar. Und trotzdem war es auch total schön, weil wir uns so unglaublich nah waren. Ich glaube, das war's. Wir waren so K.O. von dieser Nacht und den ganzen Erlebnissen, dass wir uns dann erstmal hingelegt haben und versucht haben, zumindest eine Stunde zu schlafen. Denn nach ein paar Stunden ging es ja weiter. Da ist wieder die ganze Familie gekommen und immer wieder sind wir zu meinem Vater ins Schlafzimmer gegangen. Und immer wenn die Tür zu war, dann hieß das für die anderen, ich will jetzt alleine sein mit ihm.
Er ist ja hinterher auch noch einen ganzen Tag und eine Nacht bei uns geblieben. Und da hätte ich früher niemals gedacht, dass ich das packen würde. Aber ich muss sagen, das war irgendwo ganz toll. Ich konnte immer wieder reingehen, konnte ihn streicheln, konnte ihn angucken. Das ist was ganz Kostbares gewesen. Es gibt ja Situationen, da ist der Mensch kaum gestorben und dann wird er abgeholt. Ich glaube, und das war auch die Erfahrung, die wir heute auch als Bereicherung einschätzen.
Am nächsten Morgen, das war eigentlich ein ganz schöner Anblick, weil mein Vater, der lag in diesem Zimmer, in dem er 50 Jahre lang jeden Abend ins Bett gegangen ist und jeden Morgen aufgestanden ist. Und er hatte sich seit gestern eigentlich nicht verändert. Gegen 3 kamen dann die Leute vom Beerdigungsinstitut. Die kamen eine halbe Stunde früher als eigentlich vereinbart. Und das fand ich richtig schlimm. Ich war noch nicht fertig, hatte ich das Gefühl. Das ging mir zu schnell. Und ich bin dann an den Leuten vorbei durch den Flur ins Schlafzimmer gestürzt und habe meinen Vater noch mal gestreichelt. Ich habe noch einmal das kalte Gesicht meines Vaters gestreichelt. Ja, und dann war er weg. Das ist jetzt alles bald ein Jahr her. Und es ist wirklich so, es hat seitdem keinen einzigen Tag gegeben, an dem ich nicht an diese Ereignisse gedacht habe. Und manchmal tauche ich sogar extra ein in diese ganz, ganz besondere Stimmung, die damals war. Und ich frage mich oft, warum wird es einem eigentlich nicht leichter gemacht, zu Hause zu sterben? Also selbstverständlicher, warum wissen wir alle nicht mehr darüber, wie das ist? Weil wenn man auf die Welt kommt, dann sind da 1000 helfende Hände. Alle sagen einem, was man tun soll. Aber wenn man dann wieder geht, dann wird man oft in so einen anonymen Apparat abgeschoben. Und dann muss man vielleicht sogar selber gucken, wo man bleibt.
Also wir sind Ihnen ja einfach unendlich dankbar.
Das Interessante ist, ich erwarte das nicht, das tue ich auch nicht. Was ich mitnehme, ist irgendwo auch dasselbe, was Sie oder ihr empfindet. Man wächst, man hat wieder was dazugelernt. Oder es ist ein Geschenk, in so eine Urfamilie hineinzutauchen, um für 3 oder 4 Tage aufgenommen zu werden. Verstehen Sie, was ich meine? Das ist eine Wahnsinnsdynamik, was da für Intimitäten ablaufen. Und das ist bei mir auch gut aufgehoben, weil da ist Stillschweigen. Verstehen Sie? Das ist unser Gemeinsames. Und das finde ich wunderschön. Das kann man sagen, um es kurz zu machen, ich rede manchmal so viel, das ist ein Geschenk.
Er hat recht. Also, es ist wirklich ein Geschenk. Und ich will überhaupt nicht diese heftigen Tage und Nächte an der Seite meines Vaters missen. Ich bin echt froh, dass ich die erlebt habe. Und ohne Frank Kruse wäre mein Vater einen anderen Tod gestorben, da bin ich mir ziemlich sicher. Der wäre vielleicht noch härter gewesen. Und wir, also meine Mutter, meine beiden Schwestern und ich, wir hätten den Tod auch anders erlebt. Und vor allem, wir wären nicht gewachsen. Also zumindest nicht so.
Deutschlandfunk Nova.